Jetzt hat die Aufzeichnung begonnen. Hallo, hier ist Samantha. Ich telefoniere heute mit Leonie von Schebeke. Und was das genau ist oder werden soll oder gerade wird, darüber können wir dann jetzt gleich eine halbe Stunde reden. Hallo, Leonie.
Hallo Samantha, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin echt neugierig. Also, weil, das weißt du vielleicht gar nicht, ich bin auch Übersetzerin. Literaturwissenschaftlerin. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit dir. Genau, also ihr seid ein Zusammenhang von Menschen, die sich für Sprachen interessieren. Und du hast auch gerade eben ganz kurz gesagt, für den Umgang mit Sprache. Und speziell geht es hier bei euch ums Arabisch-Deutsche, Deutsch-Arabische. Magst du ein bisschen erzählen, was ihr so macht, wer ihr seid, wie ihr euch zusammengefunden habt? Wie passiert sowas?
Tatsächlich sind wir gerade im Begriff, uns zusammenzufinden. Also wir haben uns sozusagen als Zusammenhang von Menschen erst einmal wirklich getroffen und einfach ein paar Ideen ausgetauscht, worauf wir Lust haben und so weiter. Und da sind halt ganz unterschiedliche Menschen dabei aus unterschiedlichen Bereichen. Es sind JournalistInnen dabei, es sind ÜbersetzerInnen dabei, es sind DolmetscherInnen dabei, es sind SchriftstellerInnen dabei. Und tatsächlich hat das angefangen quasi vor einem Jahr. Also ich habe im letzten Jahr meine erste Veröffentlichung in der Literaturübersetzung gehabt und bin sozusagen ganz neu in diesem Bereich und habe dann angefangen zu überlegen, wie es weitergehen könnte. Und hatte Lust, das, was in Leipzig entsteht, so ein bisschen, ich hatte so eine romantische Vorstellung von, es gibt so ein Café, wo man sich immer trifft und dann tauscht man sich so aus und sitzt beieinander und hat tolle Ideen und redet über Sprache und redet über die Umsetzung von Sprache und so weiter. Und das war das eine. Das andere war, dass ich Angst hatte, ein bisschen, dass alle arabischsprachige Intellektuelle nach Berlin abwandern, weil es dort so viele Angebote gibt, die wirklich cool sind. Und in Leipzig, der Stadt des Buches, gibt es quasi kaum mehr irgendwas. Also es gab eine Zeit lang, hat das Literaturhaus noch in Kooperation auch mit Verena Klemm von der Uni Leipzig irgendwie noch Sachen, Veranstaltungen gemacht und es gab den Orient e.V. und so weiter und so fort. Aber heute gibt es wenig arabischsprachige Literatur, die in Leipzig passiert. Und ich hätte Lust, dass sich das ändert. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich eine Mail formuliert, die ein bisschen diffus und chaotisch war und habe die einfach an ganz viele Verbände und Organisationen und Privatpersonen geschickt und dann haben sich da so eine Handvoll Leute zusammengefunden, die Lust hatten, da was draus entstehen zu lassen. Und jetzt fahren wir gerade sozusagen zweigleisig. Wir machen einmal eine Lesereihe im Herbst, die auch auf dem Sphere Radio ausgestrahlt wird, mit drei verschiedenen, also einem Kollektiv und zwei Autorinnen, die auf Arabisch Literatur verfassen. Und darüber wollen wir aufmerksam machen auf sozusagen diese Vernetzung, die jetzt hier stattfinden soll, zwischen Menschen, die sich auf arabischer und auf deutscher Sprache für Texte und Literatur und Themen interessieren.
Das heißt, euer Fokus liegt auf Leipzig. Was meinst du? Also, wie du ein bisschen erzählt hast, ist ja eigentlich schon. Mich würde interessieren, was für Angebote in Berlin es gibt, die hier fehlen. Also, so, ich interessiere mich halt auch so für Formate, ne?
Ja.
Also, also jetzt so Polnisch-Deutsch, da fällt mir halt einiges ein, was es hier so nicht gibt. Also, zum Beispiel so einen richtig größeren, auch mit Strahlkraft, deutsch-polnischen Buchladen,
Ja.
der einfach auch Lesungen macht und Autorinnen einlädt und so. Also sowas zum Beispiel haben wir hier nicht. Stimmt. Was wäre es so im Arabisch-Deutschen, Deutsch-Arabisch?
Also in Berlin gibt es zum einen gibt's einen gibt's Khan al-Janoub, das ist ein Buchladen, der ausschließlich arabischsprachige Literatur vertreibt. Es gibt Beinetna, das ist eine arabischsprachige Bibliothek, die auch Lesungen macht und die auch Literaturfestivals arabisch-deutsch organisiert, die arabisch-deutschen Literaturtage und es gibt verschiedenste Orte, wo Lesungen stattfinden. Es gibt Orte, wo Theater stattfindet. Also es ist wirklich irgendwie sehr breit gestreut. Und gerade halt auch das Angebot nach 2015 hat sich das Angebot da nochmal sehr erweitert. Zudem gibt es verschiedene kleinere Verlage, die in Berlin sitzen und die auch arabischsprachige Literatur verlegen.
Stimmt, Verlage sind auch so ein Magnet.
Ja, genau. Und die auch einfach ja ihre klassischen Orte dann haben, wo sie ihre Lesungen machen, wenn halt irgendwie ein neues Buch erscheint oder so. Und dann gibt es eine Institution, die ich am spannendsten eigentlich finde, das ist die Wiese. Das leitet sich ab von dem Satz, wie es ist. Moabits sitzen die und das ist ein, das hat angefangen mit einer, also lass mich nicht lügen, aber halt irgendwann 2016, 17, also die gibt es schon eine ganze Weile, die gibt es ein paar Jahre und die treffen sich jede Woche und das sind halt eben Menschen, die irgendwie, die sich auf Arabisch und auf Deutsch mit Texten auseinandersetzen und die setzen sich dann zusammen und übersetzen gemeinsam Texte, die befassen sich mit irgendwie mit Konzepten, die es in der Sprache gibt, die es vielleicht in der einen gibt und in der anderen nicht. Also so zum Beispiel das Konzept von Sehnsucht oder sowas. Das ist dann halt irgendwie in verschiedenen Formen und Ausprägungen gibt. Und genau, die befassen sich einfach irgendwie sehr auf eine sehr selbstbestimmte Art und Weise mit verschiedenen Themen, weil sie einfach Spaß und Interesse daran haben und dann organisieren sie irgendwie Lesungen und so weiter. Und das fand ich super inspirierend.
Das ist ja autodidaktisch auch.
Bitte?
Das ist autodidaktisch auch einfach.
Absolut, genau.
Und zum nächsten.
Ja, und es sind halt auch Menschen, also da sind Menschen dabei, die sprechen nur Arabisch, es gibt Menschen, die sprechen nur Deutsch, es gibt Menschen, die sprechen halt beides und irgendwie kriegen die das hin, dass dieses Ganze, dass das alles als ein Miteinander funktioniert und das finde ich super spannend und würde gerne irgendwie in so eine Richtung halt versuchen, dass es in Leipzig mehr Orte gibt, wo dieser Austausch funktionieren kann. Also so irgendwie gibt es gerade so eine, also ich meine, du wirst es kennen, aus diesen verschiedenen Kontexten zu schöpfen, aus verschiedenen Sprachräumen und Kulturräumen, einfach wie sich Menschen mit was befassen. Das ist so reich an Erfahrungswerten.
Und ja, ja.
Das fasziniert mich und das würde ich gerne, dass das mehr passiert.
Ja, da kann man sehr vielen Defiziten so entgegensteuern, das stimmt.
Ja.
Also, ich habe jetzt total viele Fragen. Ein paar habe ich mir zum Glück notiert. Ich wollte noch mal ein paar Schritte zurück. Ich wollte dich fragen, wie du zur Übersetzung gekommen bist. Also, deine erste Übersetzung hast du erwähnt. Und vielleicht auch, was genau das war. Was war das für ein Genre? Wie bist du dazu gekommen? Und wir können auch gern kurz ein bisschen über das Übersetzen an sich mal sprechen. Also was das für ein Akt ist.
Sehr gerne. Also ich habe Arabistik studiert, hier den Master in Leipzig und habe dann, ich habe davor 2 Jahre in Tunesien gelebt und habe dort mich so viel so in der queer-feministischen Szene bewegt und habe dort ein Autorinnenkollektiv kennengelernt, ein feministisches, die einen Blog betreiben und Texte verfassen auf Hocharabisch und auf Französisch und auf den tunesischen Dialekt, um sich mit sich und ihrem zugeschriebenen Frausein in der tunesischen Gesellschaft befassen. Und dann fand ich das so spannend und habe mit dem Kollektiv Interviews geführt und Texte von denen übersetzt und daraus meine Masterarbeit zusammengeschustert. Und dann wollte ich gerne, dass diese Stimmen hörbar werden. Und also so Literatur ist einfach ein Feld, was mich schon lange interessiert, die arabische Sprache eben auch. Und dann übersetzen hat mir immer Spaß gemacht im Studium. Und dann dachte ich, gut, dann übersetze ich halt die Texte von diesem Kollektiv. Und dann habe ich so 22, 23 Verlage angeschrieben, habe denen vorgeschlagen, mit ganz, ganz schlechten Probeübersetzungen habe ich sie angeschrieben und ihnen vorgeschlagen, doch, dass ich das Buch bei ihnen herausgeben könnte. Und dann hat Hans Schieler vom Verlag Schieler und Mücke tatsächlich zu mir gesagt, ja, machen wir, finden wir gut. Und dann habe ich, da es halt, also für Arabisch-Deutsch Literaturübersetzung gibt es quasi keine Ausbildungsmöglichkeiten an deutschen Unis oder so. Und
wie kommt das denn?
Also zum einen ist arabischsprachige Literatur in Deutschland super wenig vertreten. Also das wird jetzt langsam mehr, das Interesse wird größer, aber es ist immer noch super wenig. Und Genau, und irgendwie die Übersetzungsstudiengänge, die es gibt, die beziehen sich auf Fachübersetzen oder auf Dolmetsch.
Das ist nochmal was ganz anderes eben, ja, genau.
Das ist ein komplett anderes Handwerk, was da irgendwie benötigt wird. Und ich hatte dann das Glück, ich habe mich beim Deutschen Übersetzerfonds dann für ein Stipendium beworben, wo ich dann die Möglichkeit hatte, mit einer erfahrenen Literaturübersetzerin zusammenzuarbeiten. Dann habe ich mit Larissa Bender, die irgendwie so eine der Top-Übersetzerinnen für Arabisch-Deutsch in Deutschland ist, hatte ich die Möglichkeit, mit ihr gemeinsam zu arbeiten an meinen Texten. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Dann habe ich noch andere Weiterbildungsmöglichkeiten und Workshops machen können beim Übersetzerfonds und beim EÜK, dem Europäischen Übersetzerkolleg in Strahlen. Und also so diese Ausbildungsmöglichkeiten und Fortbildungsmöglichkeiten sind wirklich total super. Also so, und darüber habe ich dann quasi es geschafft, ein Buch zusammenzustellen, herauszugeben und zu übersetzen, dass irgendwie diese Texte in eine angemessene literarische Sprache gebracht. Und da bin ich sehr stolz drauf. Da freue ich mich sehr.
Und zu zweit ist cool, ne? Zu zweit übersetzen. Oder zu mehrt, nicht alleine.
Das ist fantastisch, ja. Wir haben mittlerweile auch einen Übersetzerinnenkreis, der sich so online trifft, immer wieder. Und also eigentlich einmal im Monat, wo wir dann irgendwie eine Übersetzung von einer Person einfach gemeinsam durchsprechen und da lernt man so viel dabei. Also ich weiß nicht, wie du zum Übersetzen gekommen bist und wie du damit umgehst, auch mit deinen Texten, wenn die sozusagen an einem gewissen Punkt kommt man ja auch vielleicht alleine nicht weiter und braucht irgendwie auch die Resonanz von außen.
Ja, ich hatte irgendwann, hatte ich auch so Vice Versa, hieß das, so ein bei so Workshops mitgemacht, die so, ich glaube, die gibt es auch für alle möglichen Sprachpaare, wo sowohl die eine als auch die andere Muttersprachlerin dann und erfahrene und weniger erfahrene Übersetzende zusammensaßen. Und das war, da sind mir die Schuppen von den Augen gefallen. Da dachte ich, ach so, krass. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Aber na gut, ne, die wenigsten werden zu dritt, zu viert bezahlt. Wie neulich auch diese Gedichtübersetzung aus dem US-amerikanischen Raum, wo extra darauf Wert gelegt wurde, dass da jetzt wirklich drei verschiedene Expertisen irgendwie dran sitzen, weil es ja auch zu einem Politikum geworden ist von dieser, und fällt mir ihren Namen nicht ein. Du weißt schon, wen ich meine. Und die, genau, und wie ich dazu komme, ich hatte auch ein Buch, was ich total, ich habe mich richtig verliebt, das ist eine inzwischen bekannte Autorin, aber es handelt sich um ein Erstwerk von ihr, was keiner kennt, also selbst jetzt noch nicht kennt. So eigentlich ein kleines Heftchen von Isabella Filipiak, das hieß oder heißt Alma. Und da geht es auch um eine Frau, die Protagonistin, die total wilde Geschichte, also mich hat das total fasziniert, die so in so einem Art Labyrinth die ganze Zeit sich bewegt und so durchkämpfen muss. Und das ist aber total skurril und sie isst ihre eigenen Kinder auf und so, weil sie Hunger hat. Und, und dann habe ich die Autorin tatsächlich einfach frech angeschrieben und gefragt, ob ich ihr Buch Alma übersetzen kann. Das ist ja mein Lieblingsbuch von ihr. Und dann hat sie ganz kurz geantwortet, viel Spaß dabei und so ein riesen Lachsmiley. Und dann habe ich mich daran gesetzt und angefangen und dachte, okay, ich komme überhaupt nicht weiter. Ich also kenne die ganzen, also ich damals zumindest vor 20 Jahren kannte ich diese ganzen Bezüge zu anderen Texten nicht und so weiter. Das war so viel. Ich habe jetzt neulich überlegt tatsächlich, weil ich gerade nichts auf dem Tisch habe, Übersetzerisches, ob ich es mal raushole und mich noch einmal traue.
Das war toll, auch mit dieser Distanz von 20 Jahren dann nochmal da drauf zu schauen.
Ja, und ob es mir noch so gefällt und so. Also, und ansonsten ist das halt wirklich etwas, wovon ich nie geschafft habe, außer mal eine kurze Zeit lang zu leben. Also ich bin auch beim Verband Deutscher Übersetzer und so und mache irgendwie Zeug mit. Was gut geht, finde ich, ist dann unterrichten. Also jetzt war ich gerade in Tübingen 3 Tage, Einführung ins literarische Übersetzen. Da kriegt man halt immer so ein bisschen Kohle. Aber so drauf verlassen kann man sich da auch nicht. Es ist sehr schwankend letztendlich. Und dafür, dass ich da so für brenne und das wirklich mit Leidenschaft betreibe, also es ist so ein bisschen wie ein Rausch, so in den Text eintauchen und gar nicht merken, wie die Zeit vergeht. Ich denke dann auch nicht ans Rauchen oder so. Ich bin einfach richtig weg. Da, genau, das schade, dass ich davon nicht leben kann. Das kann die wenigsten.
Ja. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das beim Polnischen ist. Also so halt im Arabischen ist es halt wirklich auch so, dass diese Texte unheimlich lange brauchen. Also so, man sagt ja, man munkelt, dass Leute, die Englisch übersetzen, davon leben können, weil es einfach schneller geht. Ja. Aber aus Arabischen ist es tatsächlich einfach weil du schon immer noch mal wieder vielleicht an bestimmten Stellen einen Muttersprachler fragen musst und irgendwie genau, die einfach noch mal, also noch mal eine besondere Recherche drumherum. Das finde ich auch so faszinierend, dass bei der Literaturübersetzung ja quasi, es geht ja nicht nur um Text, es geht ja um ein ganzes Bild, das sich zusammensetzt. Und dieses Bild muss man halt kennen und man muss sich vorstellen können, was dieses Bild bedeutet. Und dann muss man vielleicht irgendwie, ich habe jetzt einen Roman, den ich gerne machen würde, der ist im tunesischen Dialekt geschrieben, von Ferten el-Fezer. Und dafür würde ich jetzt gerne bald, wenn es Corona und die politische Lage erlaubt, nach Tunesien reisen nochmal, um mir einfach bestimmte Möbel anzugucken, die beschrieben werden. Und bestimmte Mahlzeiten und so, die da irgendwie erwähnt werden, damit ich mir ein Bild davon machen kann, um das tatsächlich in eine Sprache zu packen, die irgendwie einer deutschen Leserin ein Bild gibt, womit sie was anfangen kann. So.
Ja, das Äquivalent quasi finden, aber also ne, das ist schwierig abzuwägen, wie weit. Also, ja, da sind jetzt ganz viele Themen eigentlich, die du angesprochen hast. Ich hatte das neulich auch mit so, es ging um Kreide an Tonschuhen und es spielte in sozialistischen Zeiten in Polen. Also der Text, das war Lyrik, ganz schlimm, Lyrik. Oh. Und ich dachte, was ist Kreide, wieso Tonschuhe, was soll das jetzt hier? Und dann habe ich auch irgendwie in Polen angerufen und die meinten, also Tennis- oder Sportplätze, da war dann immer so mit Kreide und so. Das quasi markiert das Feld oder so, was auch immer. Und ich, ach, okay, wir sind im Unterricht, im Sportunterricht oder so. Es hat ne, so kleine Sachen. Und dann steht man da und wie die Kuh vor dem Scheunentor und braucht Hilfe, ja. Aber es ist gut. Also ich finde, dass man total viel lernt. Also was ich durch Übersetzung gelernt habe, einfach, neulich hatte ich auch einen ziemlich guten Kommentar von einem Studierenden nach 3 Tagen Übersetzung, so gemeinsame Übersetzung in der Seminargruppe, der meinte, Samantha, ich dachte mal, ich muss erst den Text verstehen, damit ich ihn übersetzen kann. Also erst muss ich ihn begreifen, komplett verstehen und durchdrungen haben und dann kann ich ihn übersetzen. Und jetzt verstehe ich erst beim Übersetzen, fange ich an, den Text überhaupt zu verstehen. Ja. Und das ist richtig cool, was er da gesagt hat. Das hat sich in mein Gehirn eingebrannt, weil das stimmt nämlich auch, dass man das Übersetzen den Blick und die Sinne so schärft auf diese ganzen Sachen, die da verpackt sind.
Absolut. Irgendwer hat mal gesagt, Übersetzen ist sehr genaues Lesen.
Ja.
Aber ja. Es ist sehr genaues Lesen und dann ist es ein Eintauchen in eine Welt, die dann irgendwie mit den eigenen Worten neu beschrieben wird quasi. Also so diesen Prozess finde ich einfach super faszinierend dabei.
Ja. Was da auch passiert, ne, dass man da so durch muss. Also irgendwie auch so eine russische Übersetzerin hat so Lagerliteratur übersetzt, also mehrere Bände, die alle in Arbeitslagern spielten. Und sie hat auch gesagt, das übersetzt man nicht ungestraft. Also man wird davon ja auch irgendwie eingenommen. Und tatsächlich überlege ich mir das, wenn ich einen längeren Text angeboten kriege oder ich so in Verhandlung stehe, ob ich mir das antun will, ob ich wirklich Bock auf dieses Thema habe, weil mich das schon noch angreift. Also ich kann das nicht einfach so übersetzen. So. Da ist man dann halt wirklich auch drinne. Das kriegst du dann erstmal nicht mehr los.
Ja. Ich habe das viel jetzt auch irgendwie gehört von Leuten, die so Holocaust-Literatur übersetzen.
Ja, ganz genau.
Also so, wo sie halt wirklich irgendwie gucken, also so andere ÜbersetzerInnen gefragt haben, wie geht ihr damit um, was macht ihr? Und ganz viel der Kommentar kam ja, erstmal hinsetzen, weinen, ergriffen sein und dann neu den Text wieder lesen. Also so und irgendwie, man darf diesen Text, also man darf sich mitnehmen lassen von diesem Text und einnehmen lassen von dem Text und dann muss man tatsächlich aber halt irgendwie ja auch an den Punkt kommen, dass man wieder, ja, das eben nochmal in neue Worte sozusagen fassen kann.
Und die Distanz wieder hinkriegen, ne?
Ja,
irgendwie. Ja, dann. Vielleicht können wir den Bogen hinkriegen, aber so beim Thema bleiben, aber sonst positive rutschen in dieses, also jedes Sprachpaar hat ja so seine Spezifika. Also wie ist es denn im Arabisch-Deutsch-Arabischen? Was sind so die Sachen, die immer wieder auftauchen, die quasi so typisch sind für dieses Sprachpaar, weißt du? Also so Dinge, über die man immer wieder stolpert, weil die halt schlecht oder gar nicht übersetzbar sind oder Phänomene.
Also ja, es ist sehr spannend, finde ich, in der arabischen Sprache, dass, also zum einen gibt es sehr viele Wiederholungen, weil die arabische Sprache das sehr gut verträgt. Also so, dass Wörter einfach ständig wiederholt werden, das verträgt das Deutsche nicht gut. Da ist irgendwie so ein Ding, wo man irgendwie gucken muss, dass man da Äquivalente, also dass man entweder Synonyme findet oder tatsächlich auch Sachen einfach rauskürzt, weil sie einfach im Deutschen dann unnötig sozusagen die Situation verlängern oder so. Dann gibt es unheimlich viele Relativsätze und Substantivierungen und so weiter und so fort. Und genau das, das gibt es sehr viel. Und dann, wenn man irgendwie auf eine Bilderebene geht, finde ich sehr interessant, wie zum Beispiel, also gewisse Redewendungen und Ausdrücke, die, wenn man sie direkt übersetzen würde, würden sie komische Klischees reproduzieren, die irgendwie existieren. Okay. Aber tatsächlich hat die Sprache selbst damit wenig zu tun. Also
hat sich das losgelöst von der Bedeutung der Worte quasi, also verselbstständigt?
Was genau, es also heißt? Es ist, ja, also zum Beispiel der Ausdruck Inshallah, also der wörtlich heißt, so Gott will.
Ja.
Der kann gemeint sein im Kontext, wie also als religiöser Ausdruck von so Gott will. Der kann aber genauso gut gemeint sein als hoffentlich oder vielleicht. Und das, also so sozusagen, ist ja auch die Aufgabe der Übersetzerin, dann das da kein Klischee zu reproduzieren, sondern da auch hinzukommen und zu sagen, okay, in diesem Kontext, das sagt die Sprecherin in diesem Kontext, das ist nicht unbedingt eine religiöse Person, die benutzt das jetzt gerade als vielleicht.
Ja,
und
ja.
Genau, sich zu trauen, dann genau dieses Konzept anzuwenden und nicht da rein zu verfallen, irgendwie eine Erwartung zu reproduzieren, die vielleicht irgendwie existiert oder so.
Das ist ja auch eine politische Aufgabe.
Es ist eine politische Aufgabe, auf jeden Fall. Und also so, wir sind ja sozusagen dazu da, Vorstellungswelten wiederzugeben. Und das finde ich halt immer so interessant, wie man eine Vorstellungswelt, die einfach in einem bestimmten Kontext funktioniert, in einen anderen überträgt, ohne dass es fremd oder seltsam wird. Oder halt eben klischeehaft.
Hörst du die Bässe gerade, Nene?
Die Bässe?
Bässe. Ich sitze hier im Büro und unter mir im Saal im Pügelhaus fängt gerade das Radioballett an. Also so richtig laute Mucke, richtig laute Mucke. Also meine Füße, die sind die ganze Zeit... Was cool. Ah, cool, dass du es nicht hörst. Ich weiß auch gar nicht, was das genau ist, dieses Radioballett. Vielleicht gucke ich es mir gleich mal an, weil... wie das funktioniert. Ach cool, wir haben jetzt tatsächlich nur noch ein paar Minütchen. Ich überlege gerade, was wir noch... genau, also ja, auf jeden Fall wichtig wäre doch zu wissen, für Menschen, die uns jetzt zuhören, die Shabaka, interessant finden. Wie bekommen die von euch mit, von euren ersten Lesungen, die ihr organisiert, von vielleicht Veröffentlichungen später, oder wie kann man vielleicht sogar mitmachen, wenn man sagt, oh ja, das ist genau meine Gruppe. Also, genau, was meinst du, was wäre eine Idee, wie man euch erreichen kann, oder wo kann man die Augen und Ohren offen halten?
Also wir werden in diesem Zusammenhang im Herbst beim Sphere Radio eine Lesereihe organisieren, wo auch auf dieses Netzwerk dann aufmerksam gemacht wird und wo es dann Kontaktmöglichkeiten geben wird. Also dann werden wir irgendwie, also es ist alles halt gerade sozusagen in der Organisation und im Aufbau. Und dann werden wir da eine E-Mail-Adresse haben und dann werden wir eine Facebook-Seite haben und dann werden wir vielleicht eine Instagram-Seite haben und so weiter und so fort, was man heutzutage alles so, wo man alles so vertreten sein möchte. Mhm. Und genau, und da werden wir auf jeden Fall erreichbar sein. Ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Geschichte die läuft jetzt so langsam an. Wie gesagt, wir haben uns einmal getroffen und versuchen gerade einen Termin zu finden, wo wir uns regelmäßig treffen können. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze erst gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres so wirklich Fahrt aufnimmt quasi.
Ja.
Und genau, also und da werden wir auf jeden Fall dann erreichbar sein. Diese Lesungen finden im Oktober, November und Dezember am jeweils ersten Also der Termin steht noch nicht ganz fest, soweit ich, also wir sind jetzt in der Verhandlung über den ersten Mittwoch in diesen Monaten. Und da werden auch sehr spannende Personen da sein. Also da wird das erste, die erste Lesung wird mit dem Kollektiv sein, mit dem, also dessen Buch ich im Herbst veröffentlicht habe. Schemmel heißen die aus Tunesien. Dann
wird das queerfeministische, die queerfeministischen Leute.
Genau.
Ja.
Das Autorinnenkollektiv. Da werden wir Texte lesen. Die Lesungen sind auch komplett, sowohl das Gespräch als auch die Lesungen sind alles, es wird alles komplett zweisprachig sein, Arabisch und Deutsch, mit Verdolmetschung in der Sendung. Mhm. Mit zwei Moderationen auch, eine auf Arabisch und eine auf Deutsch. Die zweite Lesung im November wird dann mit Nora Amin sein. Das ist eine Performerin und Tänzerin und Schriftstellerin aus Kairo, die in Berlin lebt und Kurzgeschichten schreibt. Mhm. Und die dritte wird mit Najat Abdessamad sein, eine syrische Gynäkologin und Schriftstellerin, die auch in Deutschland ist und Kurzgeschichten und auch längere Geschichten schreibt. Larissa Bender tatsächlich übersetzt gerade einen Roman von ihr. Das wird auch sehr spannend. Genau, man kann sich das dann anhören und dann kann man sich mit uns in Kontakt setzen. Mhm. Und dann freuen wir uns sehr über alle Menschen, die daran Interesse haben.
Ich glaube, dass das richtig gut wird und ihr macht das langsam und richtig. Das ist cool. Ja, also ich bin überzeugt, dass wir noch voneinander hören. Schön.
Ja, ich würde mich auch sehr freuen, weiter im Austausch zu bleiben. Das klingt auf jeden Fall auch sehr spannend.
Cool. Also ich werde es auf jeden Fall auch verfolgen, was ihr so treibt. Und dann ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag oder Abend. Vielleicht sendest du mir noch ein Bild zu, was ich zu Sendungen, was wir da dazu basteln können, was ich verwenden darf. Und ansonsten gebe ich dir Bescheid.
Alles klar.
Wenn unser Gespräch bei Sag's uns dann beim Sphere Radio läuft.
Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.